Oops. Liebe Geschwister, ich darf euch ganz herzliche Grüße mitbringen von der geistlichen Gemeindeerneuerungstagung, Leiterschaftskonferenz in Braunschweig. Da war Daniel leider nicht, aber Ernst und ich und auch meine Frau, wir waren da jetzt die letzten Tage in Braunschweig dabei. Und es war einfach eine sehr ermutigende Gemeinschaft dort mit 600 Geschwistern aus unserem Bund, alles mehr oder weniger Gemeindeleitungsleute, die sich haben ermutigen lassen, dass unser Herr in dieser Gemeindewelt, in dieser Gemeindelandschaft wirklich unterwegs ist und wirkt und viel Gutes tut. Das ist schön so. Wisst ihr, durch den Glauben und die Erlösungstat Jesu sind wir versöhnt mit dem Vater im Himmel. Nein, vielleicht kann man es gar nicht so sagen. Nicht durch den Glauben und die Erlösungstat Jesu, sondern durch die Erlösungstat Jesu und den Glauben. Nicht erst, was wir tun, ist entscheidend, sondern das, was der Herr tut. Und dass wir das annehmen und dass wir das glauben, dass wir dem vertrauen. Sonst sind wir versöhnt mit dem Vater im Himmel. Er hat uns schon geliebt und hat Jesus gesandt, als wir noch Sünder waren, als wir noch gar nichts vorzuweisen hatten. Trotzdem will er, dass wir in die Beziehung zu ihm hineinfinden. Das bedeutet für mich, wenn ich das höre, das prägt mich jetzt schon viele, viele Jahre meines Lebens, seit ich diesen Zusammenhang verstanden habe, seit ich verstanden habe, was Jesus für mich getan hat, seit ich in diese Freiheit hineingerufen worden bin, Kind Gottes sein zu dürfen. Es bewegt mich viele Jahre und es bewegt mich zu sehen, was für einen Vater im Himmel wir haben. Es bewegt mich wirklich zu verstehen, wie Gott ist. Weil darin entdecke ich etwas von dem Vaterherzen Gottes. Da ist nicht dieses Bild, dass Gott im Himmel ist und die ganze Zeit guckt, was macht ihr? Machst falsch, schlecht, weg. Was machst du? Auch irgendwas falsch, batsch, kriegst einen hinter die Hörner. Was machst du? Ah ja, das ist auch nicht so gut. Gut, bist krank. Kriegen wir schon hin. Dieses Bild, was wir oft haben von einem zynischen Gott, von einem brutalen Gott, von einem Gott, der nur will, dass ich ja alles richtig mache. Das zerstört das und schmeißt das weg. Das ist ein Bild von einem Vater, der dich liebt, der sich über dich freut, der sich für dich einsetzt, der für dich kämpft, der für dich da sein will, der eine Riesenfreude hat, dass du heute hier bist. Dass du dich aufgemacht hast, dass du vielleicht sogar heute Morgen gedacht hast, oh Mann, heute wieder Gottesdienst, Abendmahl, das wird lang. Und trotzdem sagt er, Mensch, toll, dass du da bist. Wir haben einen Gott, einen Vater im Himmel, der kämpft für mich. Und das möchte ich heute so betonen, dass wir das neu entdecken, dass Gott für uns kämpft, dass er für uns ist, dass wir das Vaterherz Gottes immer wieder neu entdecken. Ich muss euch zu Beginn eine kleine Geschichte erzählen. Vielleicht habe ich die sogar schon mal gesagt. Ja, das ist etwas, wo ich wirklich, das bewegt mich. Das war, als ich Schüler war, ich glaube in der ersten oder zweiten Klasse in der Grundschule. Wir hatten eine Lehrerin, die war, würde ich heute sagen, verhaltensoriginell. Die war irgendwie ein bisschen verdreht, die war so ein bisschen verspannt. Und als kleiner Junge hatte ich eine Schultüte, so eine Tüte, da war mein Sportzeug drin, Schuhe, sowas. Ich glaube, das war so eine dumme Plastiktüte oder was. Und ich bin so über den Gang gelaufen damit und habe die so geschlenkert. Und just in diesem Moment kam besagte Lehrerin aus dem Lehrerzimmer rausgeschossen und ich treffe die genau mit der Tüte am Bein. Wups, Strumpfhose zerrissen. Ein Getöse, ein Geschreie, ein Gemache. Eigentlich würde man sagen, komm, ist der Lappali, hat er ja nicht für extra gemacht. Aber die hat mich da zusammengefaltet. Und hat da rumgeschrien und hat rumgemacht. Und alle Schüler guckten, alle zogen Kopf ein. Und ich wusste auch nicht, wohin damit. Ja, das hat ein Nachspiel. Ich werde es deinem Vater berichten. Und blablabla. Gut, ich in mein Klassenzimmer und denke, ja, irgendwie geht das schon weiter. Ich kam nach Hause, sie hatte also tatsächlich schon meinen Vater informiert, was ich mir da geleistet habe und so weiter. Mein Vater, ich habe nicht immer die beste Beziehung zu ihm gehabt, aber der konnte sowas nicht leiden. Der war richtig stinkig darüber. Und dann hat er, das werde ich nie vergessen, der hat einer damals, weiß nicht, kam so eine Perlon-Strumpfhose, hat er gekauft, die schön eingepackt, ich glaube sogar so ein Pack mit mehreren, ist in den Klassenraum reinmarschiert, wo sie Unterricht hatte, Tür aufgemacht und hat gesagt, so, mein Sohn hat hier diese Hose kaputt gemacht, ich gebe ihm eine neue. Damit ist der Schaden beendet. Und ist wieder rausgegangen. Ich glaube, das hat ihn nie wieder gemacht. Aber was meint ihr, was das mir bedeutet hat? Da ist mein Papa. Der geht hin und obwohl ich da Mist gebaut habe und geht hin und rückt das gerade. Und zwar so, dass es für mich nicht mehr peinlich ist. So, dass es für mich klar war, er hat für mich gekämpft. Die hat auch nie wieder was gesagt. Mein Papa hat mich vor der Zorn meiner Lehrerin gerettet. Mein Vater im Himmel hat mich vor den Anklagen und der Scham, die der Satan in meinem Leben ausdrücken will. Er hat mich gerettet. So, dann wollen wir einen Schluck trinken. Ich möchte uns einen Text lesen aus 2. Mose. Und zwar die ganze Geschichte, als das Volk durchs Schilfmeer zog. Und wir müssen da ein bisschen ausholen und von vorne eigentlich lesen, um das wirklich zu verstehen und dass das wirklich uns präsent ist. Ich fange mal an bei 2. Mose 13 ab Vers 17. Als der Pharao das Volk ziehen ließ. Wir wissen, dass das nicht so einfach war. Pharao hat nicht gesagt, ach ihr lieben Israeliten, jetzt geht mal schön, sondern der hat immer gesagt, nee, ihr geht nicht. Und das Volk Israel musste durch Mose in der Kraft Gottes immer kämpfen. Musste sagen, okay, wenn du das nicht tust, dann passiert das und das. Und da kamen die ganzen Plagen. Also es ging ganz, 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 ganz massiv und wurde immer mehr. Und erst dann, irgendwann klappt der Pharao zusammen, als alle Erstgeburt vernichtet wurde in Ägypten. Und als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg zum Land der Philister, obwohl es der Nächste gewesen wäre. Denn Gott dachte, das Volk könnte es ja bereuen und nach Ägypten zurückkehren wollen. Gott ist weise, ne? Wenn es in einen Krieg irgendwie verwickelt wird, so ließ Gott das Volk einen Umweg nehmen, den Wüstenweg zum Schilfmeer, und in Kampfordnung zogen die Israeliten aus dem Land Ägypten hinauf. Mose aber nahm die Gebeine Josef mit und so weiter. Und dann lese ich ab Vers 21 weiter. Der Herr aber ging vor ihnen. Er ging vor ihnen her, am Tag mit einer Wolkensäule, um sie den Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, so dass sie Tag und Nacht gehen konnten. Nie, nochmal betone, nie wich am Tag die Wolkensäule, noch bei Nacht die Feuersäule von der Spitze des Volkes. Nie wich die Gegenwart Gottes von seinem Volk. Und der Herr redete zu Mose: Sage den Israeliten, sie sollen umkehren und von ihrem Weg sich den wir sie eingeschlagen haben, wieder umdrehen, einen anderen Weg gehen, von Pi Hachirot lagern zwischen Migdol und dem Meer. Vor Baal Zephon, diesem gegenüber, sollt ihr am Meer lagern. Der Pharao aber wird von den Israeliten denken, sie irren im Land umher. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich werde das Herz des Pharaos verhärten. Und er wird ihnen nachjagen. Dann will ich am Pharao und an seinem ganzen Heer meine Herrlichkeit zeigen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Dem König und Ägypten aber wurde gemeldet, dass das Volk geflohen sei. Da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Diener gegen das Volk und sie sprachen, was haben wir getan, dass wir Israel aus unserem Dienst entlassen haben? Und er spannte einen Streitwagen an und nahm sein Volk mit sich. Und er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle anderen Streitwagen Ägyptens und auf jedem waren hervorragende Kämpfer. Und der Herr verhärtete das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten. Und er jagte den Israeliten nach. Die Israeliten aber zogen aus mit erhobener Hand. Und die Ägypter jagten ihn nach, alle Streitwagen, Rosse des Pharaos, seine Reiter und seine Streitmacht, und holten sie ein vor Baal Zephon. Als aber der Pharao nahe herangekommen war, blickten die Israeliten auf und sie, Ägypter, rückten hinter ihnen her. Da fürchteten sie sich sehr. Und die Israeliten schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose, gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns herausgeholt hast, damit wir in der Wüste sterben? Erinnert euch noch an die Anfangsworte, wo Gott sagt, die könnten sich das nochmal überlegen. Ist schon soweit. Was hast du uns angetan, indem du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe damit? Wir wollen den Ägyptern dienen, denn es ist besser für uns, Ägypten zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, bleibt stehen und seht, welche Hilfe der Herr euch heute erweisen wird. Denn wie ihr die Ägypter heute gesehen habt, werdet ihr sie niemals wieder sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt euch still verhalten. Ich finde, das ist eine faszinierende Geschichte. Panik, Gezeter, Angst, Gemotze, Abwendung. Die wollen weglaufen. Die sagen, haben wir doch gleich gewusst. Funktioniert doch eh nicht, das mit Gott. Alles Käse. Druck. Eine Situation, in der das Volk in Druck gerät. Da ist kein Vertrauen. Da ist nichts. Obwohl, man muss doch sich vorstellen, in dieser Situation, es war kein Moment, wo Gott nicht da war. Haben wir gelesen. Er war immer bei ihnen. Immer bei ihnen. Und sie müssen irgendwie da raus. Und sie sehen, die Ägypter kommen, Probleme bahnen sich an. Sofort die typische Reaktion, jetzt laufen wir weg. Damit wollen wir nichts zu kriegen haben. Gott kann das nicht. Gott wird mir nicht beistehen. Wenn man das mal ganz logisch und nüchtern betrachtet, die Situation, in die Israel hier hineingeführt wird, die ist ja menschlich gesehen schon ein bisschen fatal. Die ist ja auch gefährlich. Die sind an einem strategisch wirklich denkbar ungünstigsten Ort, den man sich vorstellen kann. Vor sich das Meer, hinter sich die Ägypter. Das ist ja so irgendwie schon so ein bisschen so eine Sackgassensituation. Aber ich frage mich, was ist mit dem, was sie schon erlebt haben? Was ist mit dem, was sie in Ägypten erlebt haben, von der Kraft Gottes? Was ist mit dem, dass Gott wirklich Tag für Tag bei ihnen war? Was ist damit? Warum ist das so schnell weg? Warum ist das so schnell einfach verpufft? Und dass in ihn im Grunde genommen nur die alte, menschliche, sichtbare Angst ist. Da sehe ich ein Problem und Gott kann da nichts machen. Warum ist das so? Warum vergessen die all den schon empfangenen Segen? Kleine Zwischenbemerkung. Wie ist das mit dir? Was ist mit dem, was du schon erlebt hast? Was ist mit dem, was du schon alles an Segen empfangen hast? Ist es auch so schnell weg? Ist es auch schon vergessen? Bist du dir darüber noch bewusst? Ich glaube, dass die Dinge, die wir schon erlebt haben mit dem Herrn, ganz maßgeblich dazu beitragen, dass wir resilient werden, dass wir einen Widerstand leisten können gegen all die Anfechtungen und Versuchungen, die wir hineingestellt werden. Ich glaube, da ist ein ganz großer Schlüssel. Diese Dankbarkeit zu sehen, der Herr hat in meinem Leben schon so großartige Dinge bewirkt, die helfen. Sie verhindern es nicht, aber sie helfen in den Situationen des Drucks, des Leids, der Not, der Anfechtung, wirklich zu sagen, und ich will auf Gott vertrauen. Ich will daran festhalten. Und wenn wir Paulus zitieren im Kolosserbrief, da dürfen wir im Kolosser 2 Folgendes lesen. Da sagt Paulus im Grunde genommen, schaut doch mal, wer ihr seid. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt. Das ist natürlich die Frage, hast du das getan? Aber gehen wir mal von aus, du hast das getan. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so lebt nun auch in ihm. Verwurzelt in ihm, aufgebaut auf diesem Fundament, gefestigt im Glauben, so wie ihr es gelehrt worden seid, wie ihr unterrichtet worden seid, und, das sehen wir oft als Anhängsel, voller Dankbarkeit. Das ist der Schlüssel. Dieses voller Dankbarkeit, weil diese Dankbarkeit uns letztendlich befähigt, die Größe Gottes zu erkennen. Weil die Dankbarkeit sagt, ich schaue von mir weg, weil ich kann es ja nicht. Ich muss jemandem danken, der größer ist als ich. Ich musste meinem Vater danken, der die Situation gelöst hat. Ich konnte es nicht. Ich habe nur den Anschluss verpasst gekriegt. Mein Vater hat gehandelt. Und ich nehme das nur wahr. Und es gibt mir nur eine Zuversicht, wenn ich das anerkenne, wenn ich danke dafür. Der Dank bewahrt unser Fundament, was uns trägt. Liebe Geschwister, Zeugniszeiten sind keine blödsinnigen Zeiten. Wir denken manchmal, oh, wenn der jetzt wieder kommen will, wenn irgendwas sagt, das ist, wir machen da so ganz schnell uns zu vor und denken, es ist nicht so wichtig. Doch, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns erinnern, was der Herr Gutes getan hat in unserem Leben, in deinem Leben. Es ist wichtig. Und wenn wir das nicht haben, wenn wir nicht ganz bewusst uns immer wieder daran erinnern können, dann bröckelt unser Fundament. Der Dank bewahrt unser Fundament, was uns trägt. Nicht das Gejammer. Oh, jetzt kommen die bösen Ägypter und meine Krankheit und meine dies und meine das und jene. Das hält uns nicht. Das lässt uns genauso kopflos werden wie Israel. Aber es ist nicht alles. Das lernen wir aus der Geschichte am Schilfmeer. Ist euch da was aufgefallen? Es lag nicht nur an dem, was Israel tat. Israel hat ja eigentlich das Falsche gemacht. Die haben ja vergessen, dass Gott bei ihnen war, Tag für Tag. Die haben ja vergessen, was in Ägypten passiert ist. Die haben ja vergessen, dass Gott sie keinen Moment außer Acht ließ. Dass er sie keinen Moment nicht bei ihnen war. Die haben das vergessen. Die haben nur gesehen, mehr Ägypter, Katastrophe. Nichts geht mehr. Wo es wirklich dran liegt, ich sag mal, diesen Dank, sich immer wieder daran zu erinnern, was Gott Gutes getan hat, hilft uns. Es beeinflusst aber nicht Gottes Handeln. Es liegt hauptsächlich daran, dass Gott will, dass seinem Volk geholfen wird. Er will, dass wir nicht mit Pauken und Trompeten untergehen. Mein Vater wollte, dass eine Lehrerin mich da klein falten konnte. Er wollte das nicht. Und Gott will das auch nicht. Er will nicht, dass seine Kinder zusammenklappen. Er will nicht, dass wir mit Pauken und Trompeten untergehen. Das ist das Vaterherz Gottes. Egal wie panisch, wie ungläubig und eigentlich dreist Israel sich verhalten hat und mit Gott umgeht. Gott hat festgelegt, er wird für Israel kämpfen, hier in dieser Situation. Und er hat zugesagt, was er tun will. Und trotz aller Zweifel nimmt er seine Zusage nicht zurück. Er hätte ja sagen können, oh, ich will die Ägypter da vernichten. Jetzt gucke ich mein Volk an, die stehen da und jammern da rum. Die glauben mir ja nicht. Komm, lass gut sein. Lass sie mal reinfallen. Das macht Gott nicht. Er nimmt seine Zusage nicht zurück. Und Israel verpretzt auch Gott nicht, vergrellt Gott nicht. Sie machen sich selber verrückt. Aber Gott wendet sich nicht ab von ihnen. Statt im Glauben auf das bewahrende, rettende Handeln Gottes zu vertrauen, machen sie sich selber scheckig. Oh, ist alles so schlimm. Was machst du eigentlich, wenn es in deinem Leben eng wird? Wenn Gott es dir zumutet, dich zu prüfen, wenn Gott es dir zumutet, dass deine Lebenssituation schwierig werden. Israel jammert und klagt, will alles hinschmeißen, verneint alles Gute, was bisher geschehen ist und so weiter. Und trotzdem ein göttliches Aber. Das ist das Vaterherz Gottes. Gott redet trotzdem zu Mose und sagt, ich habe Geduld. Der Gott der unendlichen Geduld, ein Gott, der wartet aus Liebe. Und er sagt, das, was ich tun werde, wird mich verherrlichen. Er erklärt, was passiert und warum es passiert. Eben, damit er verherrlicht wird. Darum will Gott bei uns sein. Er will sich verherrlichen, auch in deinen Lebenssituationen, auch in deinen Nöten, auch in den Momenten, wo du mit dem Rücken an der Wand stehst. Er will sich verherrlichen, er will sich immer verherrlichen, in dir und durch dich. Er beweist, dass er von Anfang bis Ende in der Situation drin ist und sie im Griff behält, trotz der offensichtlich schweren Bedrängnis. Er verherrlicht sich. Und liebe Geschwister, ich kenne so einige Menschen und durfte auch einige Menschen begleiten in den existenziellsten Situationen ihres Lebens. Wenn es ums Sterben geht, wenn es um Not geht, wo Verluste auftreten, die einfach nicht mehr erträglich sind. Wenn dein Kind plötzlich an Krebs erkrankt oder solche Dinge. Ich preise den Herrn darüber, dass ich das im eigenen Leben nicht so sehr betroffen bin, aber dass ich immer wieder auch Menschen begleiten konnte, die das haben. Und ich habe Menschen erlebt, die sind da völlig drunter zerbrochen. Bis dahin, dass sie ihren Glauben verloren haben. Bis dahin, dass sie alles, was ihnen wichtig war, weggeworfen haben. Ich habe aber auch Menschen erlebt, die in den größten, schwersten Anfechtungen ihres Lebens einen Frieden ausgestrahlt haben, eine Kraft hatten, die wir nicht begreifen können. Wo ich dann da stehe und sage, Herr, wie soll das gehen? wo ich dann aber sehe, das sind Menschen, die wissen, dass Gott bei ihnen ist. Deswegen ist das nicht weniger schlimm. Deshalb ist der Verlust nicht weniger dramatisch. Aber es ist etwas in ihrem Leben, eben dieser Vater im Himmel, der ihnen gesagt hat, ich bin bei dir und ich trage dich. Das hat der Herr versprochen. Und wir werden nicht davor bewahrt, in schwierige Situationen zu kommen. Gott hätte Israel immer schön einen anderen Weg gehen können, er hätte die Ägypter ja gleich ins Meer schicken können, dann wäre das Thema durch gewesen. Der hätte nicht Israel dazwischen packen müssen, dass sie da erstmal große Panik schieben. Aber das lässt Gott zu. Und er verherrlicht sich drin. Aber er zieht sich nicht zurück. Er sagt, ich bin nicht dabei, sondern er ist dabei. Er beweist, dass er von Anfang bis Ende in der Situation drin ist und sie im Griff behält, trotz der offensichtlich schweren Bedrängnis. Wir denken oft, es geschieht etwas Schlimmes. Gott will uns strafen. Er will uns reinlegen. Er will uns Schmerz zufügen, sich rächen, was da für krumme Gedanken in uns aufkommen. Aber Gott will das nicht. Er will sich verherrlichen, auch durch uns. Ein Beispiel, die Jünger fragen Jesu, warum ist dieser blind geboren, als ein Kranker kommt? Warum ist dieser krank? Haben seine Eltern Mist gebaut? Hat der Mist gebaut? Was ist da los? Warum ist das so? Und Jesus sagt, nichts von dem, gar nichts. Ich will mein Werk an ihm offenbaren. Das ist der Grund. Damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Und auch in deinen schweren Situationen, darin werden die Werke Gottes offenbar. Ich sage es mal ganz hart. Angenommen, Gott nimmt dir dein Kind. Dennoch, daran werden die Werke Gottes offenbar. Er lässt dich darin nicht alleine. Für Israel galt das, damit Israel und Ägypten erkennt, hier ist Gott am Werk. Für deine Situation, damit du und dein Umfeld erkennt, hier ist Gott am Werk. Das Leid, die Katastrophen, die passieren. Und doch ist Gott am Werk, weil er uns durchträgt, weil er bei uns ist. Und ich muss mich erinnern an einen Einsatz in der Notfallseelsorge, das ist noch gar nicht lange her. Da war auch eine ganz, ganz schwierige Situation. Und der Mensch, den ich dort betreuen sollte, er sagte, ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber Gott ist da. Irgendwann habe ich mich verabschiedet und gesagt, kann ich sie jetzt allein lassen? Ich bin nicht alleine. Gott ist bei mir. Das ist es. Das ist das Vaterherz Gottes. Auch in deiner Krankheit, in deiner Not, in der Horrorsituation, in die du vielleicht gerade durch musst. Gott ist da. Hier ist Gott am Werk und er lässt uns nicht allein. Und Gott versichert den Israeliten, ich werde euch verteidigen, ich werde euch retten. Fürchtet euch nicht, bleibt stehen und seht, was der Herr tun wird. Das ist das Problem, bleibt stehen. Schaut auf Gott, was wird er tun. Wir fangen dann an, alles Mögliche zu machen. Wir laufen weg im Prinzip dadurch, dass wir anfangen, aktiv zu werden. Alles Mögliche in Bewegung zu setzen, um diese Situation irgendwie zu verändern. Um dieser Situation zu entkommen. Fangt nicht selber an zu kämpfen. Lasst Gott daran, wo er es euch doch schon längst zugesprochen hat. Nicht weglaufen. Und selber kämpfen. Was passiert? Dadurch, dass ich selber versuche, meine Kraft und alles zu aktivieren, was ich habe, um mich dagegen zu stellen, nehme ich ja im Grunde genommen Gott die Ehre. Dann sage ich, ich brauche ja nicht Gott. Der braucht das ja gar nicht tun. Ich kriege das doch selber hin. Nur, das Problem ist, Gottes Kraft regeneriert deine nicht. In Hebräer 11 lesen wir einen ganz interessanten Vers. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Denn wer vor Gott treten will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die ihn suchen. Das klingt im ersten Moment ein bisschen komisch, aber es bedeutet, meine Lebenssituation, meine Schwierigkeiten, ich gebe sie Gott. Ich glaube, dass er da ist. Das belohnt Gott. Ich glaube, dass meine Not Gott interessiert und dass er einen Ausweg hat. Das belohnt mich. Dich in Gott zu bergen, das freut Gott regelrecht. Dieses Gottvertrauen, das ehrt Gott, ist die größte Anbetung, die du machen kannst. Du kannst hier bei den Liedern stehen und das ist alles einfach. In deiner Not zu sagen, ich vertraue dir und ich gebe mich in deine Hand, das ehrt Gott. Liebe Geschwister, ich möchte hier mit einem Punkt aufräumen und der könnte uns ganz böse aufstoßen. Kennt ihr diesen Vers oder diesen Spruch? Hilf dir selber, dann hilft dir Gott. Meint ihr, das ist biblisch? Das ist praktizierter Unglaube. Geh zu Gott, dann hilft dir Gott. Das heißt nicht, dass wir nicht auch einbringen können, was wir haben. Aber es geht darum, uns Gott anzuvertrauen. Das ist Glaube. Gottvertrauen ehrt Gott. Und es gibt dir Kraft. Und als Zeugnis für andere belegt es, dass es auch ihnen Mut gibt. Nicht, was du selber machst, sondern was Gott durch dich tut. Gottes Gegenwart, auch in schwierigen Situationen wahrnehmen, ehrt Gott. Zu sehen, was er tut und was er freisetzt, bewirkt und stärkt den Glauben. Liebe Geschwister, ich möchte nochmal ganz an den Anfang zurückkommen. Fürchtet euch nicht, sagt Mose seinem Volk Israel zu, das vor sich das Meer hat, das hinter sich die Ägypter haben, die toben und ihn ans Leder wollen. Fürchtet euch nicht, bleibt stehen. Lauft nicht weg aus dieser Situation. Bleibt in der Situation, bleibt stehen und seht, schaut, beobachtet, macht nicht selber. Schaut und seht, welche Hilfe der Herr euch heute erweisen wird. Denn wie ihr die Ägypter heute gesehen habt, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Wir wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr aber sollt euch still verhalten. Ich rufe euch auf. Hört auf zu kämpfen. Hört auf. Versucht es nicht immer selber. Versucht euch nicht immer selber besser zu machen. Versucht euch nicht immer selber irgendwas dem Herrn zu beweisen, dass ihr gar nicht so schlecht seid. Hört auf. Versucht nicht dem Herrn zu beweisen, wie stark ihr seid. Hört auf damit. Beugt euch vor dem Herrn. Bleibt stehen in deiner Trauer, in deiner Not, in deiner Hoffnungslosigkeit und sag, Herr, kämpf du für mich. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich glaube, du sagst uns das so richtig in unsere Seele hinein. Fürchte dich nicht. Steh fest und sehe die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die Krankheit, die Not, die Verzweiflung, die du heute siehst, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für dich kämpfen. Du sollst still sein. Herr Jesus, ich danke dir, dass du möchtest, dass unser Vater im Himmel will, dass dein Friede sich auch in den widrigsten Umständen durchdringt und bestimmt. Und ich segne dich jetzt mit deinem unerschrockenen Herzen, das in seinem Frieden ruht, währenddem er an deiner Stelle kämpft. Du sollst sehen, wie Gott dich befreit und deine Feinde vor deinen Augen beseitigt. Du aber wirst einfach die Dinge tun, die Gott dir aufgetragen hat. Ich segne dich mit der Bereitschaft, im Gehorsam, im täglichen Gehorsam, mit fröhlichem Gehorsam für die Aufträge Gottes, die er dir gibt. Und nicht, dass du dich überforderst mit dem, wo du denkst, du musst alles auf die Reihe kriegen. Bevor Gott die Feinde des Volkes Israel zu den Zeiten des Mose zerstörte, wollte er, dass sich sein Volk in ihm geborgen wusste, anstatt sich vor seinen Feinden zu fürchten. Ich segne dich mit dem umfassenden Frieden für deinen Geist, für deine Seele, für deinen Leib, den Gott durch Jesus Christus für dich bereitet hat. Ich segne dich, erkennen zu können, wie Gott Umstände herbeiführt und dazu benutzt, deine Widersacher zu beseitigen. Ich segne dich mit unerschrockener Standhaftigkeit angesichts aller Schwierigkeiten. Du sollst stehen und sehen, wie Gott für dich kämpft, ohne dass du selber kämpfen musst. Es bereitet unserem himmlischen Vater große Freude, wenn wir uns in ihm geborgen und sicher fühlen. Ich segne dich mit der Führung des Heiligen Geistes, damit du deinen Problemen und Schwierigkeiten mit Glauben entgegentreten kannst, anstatt dich als hilfloses Opfer von Umständen zu sehen oder mit Ausweichstrategien oder Anschuldigungen zu reagieren. Ich segne dich mit Ausdauer und Kraft anstelle eines verzagten Geistes. Amen. Erlaubt mir noch einen letzten Satz. Ich kenne die Not, die es bedeutet, wenn unsere eigenen Kinder nicht den Weg mit dem Herrn gehen. Und wir denken, wir müssen ihnen alles sagen. Wir müssen ihn immer wieder darauf hinweisen, du musst dann zum Glauben kommen, du musst das so mit Jesus machen. Wir kämpfen manchmal darum, wir machen viel kaputt. Lass den Herrn kämpfen. Bring deine ganze Not, deine ganze Furcht, dein ganzes Entsetzen darüber, dass vielleicht deine Kinder verloren gehen, dass du die Angst hast. Bring es dem Herrn. Aber hör auf zu kämpfen. Das bringt nichts. Du machst es nur schlimmer. Wir verletzen unsere Kinder, wir manipulieren sie. Wir dürfen unserem Herrn bitten, kämpf für uns. Glaub mir, dein Kind kommt nicht zum Glauben, weil du alles richtig gesagt und getan hast. Dein Kind kommt zum Glauben, weil der Herr es beruft zum Glauben. Und er beruft es, ob du es gesagt hast oder nicht, wenn er es will. Deshalb vertrau ihm und geh mit all deinen Lebenssituationen so um. Es hängt nicht davon, dass du alles richtig machst. Es hängt daran, dass Gott es tun will. Amen.